Meine Frage ist hier ist ein bisschen, was soll das Opfer mit uns machen? Oder was macht es mit Gott? Oder wieso will er überhaupt ein Opfer?
Hast du nicht schwierigere Fragen, Luisa?
Du hörst einen Podcast zur Parashat HaShavua der jüdischen Gemeinde Bern. Wir sind Rabbiner Michael Kohn, JGB-Rabbiner und Luisa Mathieu-Levin, JGB-Mitglied. Wir geben dir in diesem Podcast eine kurze Zusammenfassung des aktuellen Wochenabschnitts und diskutieren dann gemeinsam einige Themen, die uns heute wichtig erscheinen oder uns schlicht fasziniert haben. In einem zweiten Teil sprechen wir kurz über die Halachot, die aus dieser Parasha hervorgehen. Als drittes denken wir laut darüber nach, wie wir uns für die nächsten Feiertage vorbereiten. Falls du dich im Giur-Prozess befindest, kann dir dieser Podcast beim Lernen unterstützen.
Ich wollte zuerst mit einem Satz beginnen, ganz am Anfang. Satz 4, Kapitel 1, Satz 4, steht es dann auf Deutsch: Unterlege seine Hand auf den Kopf des Ganzopfers, dass es ihm gnädig aufgenommen werde zur Sühne für ihn. Ist das ähnlich wie deine Übersetzung, Luisa?
Er stützt seine Hand auf das Haupt des Emporopfers, so wird es ihm als dem göttlichen Willen entsprechend aufgenommen, Sühne für ihn zu erwirken.
Okay. Ja, das, glaube ich, ist ein gutes Anfang für das Thema Opferungen. Und meine Gedanken ist dann zu einem Shiur, den ich letzte Woche hatte, über Gebet. Und die Frage war dann in diesem Shiur, wenn wir beten, wie können wir etwas von Gott bekommen? Gott ist ja perfekt. Und wie ist es möglich, dass wir zum Beispiel Gott überzeugen, dass hier, was wir möchten, ist eine gute Idee? Und eine Antwort zu diesem schwierigen philosophischen Frage ist dann, und vielleicht auch das bekannteste ist von ein Philosophin Eleanor Stump, und sie hat einen Artikel geschrieben in 1979, was heißt Petitionary Prayer auf Englisch. Petition ist eine Anfrage, glaube ich. Und sie hat dann argumentiert, dass es ist möglich, genau wie zwischen Menschen, ist es möglich, dann eine Art von Verpflichtung Gott zu geben. So genau in dem gleichen Art wie zum Beispiel zwischen uns Menschen, wenn jemand dich etwas fragt, gibt es dann sofort eine Verpflichtung an dir, Luisa, das zu erfüllen oder etwas zu machen. Und Eleanor Stump glaubt, dass das so funktioniert es auch zwischen uns und Gott, sodass wenn wir dann beten, geben wir dann Gott eine Art von Verpflichtung. Und hier steht es dann irgendwie, dass wenn wir eine Opferung machen, dann macht dann Gott etwas für uns oder mindestens, dass wir machen es so, dass unser Opfer dann akzeptiert ist. Und es sieht hier dann nicht so aus in dem Text, mindestens in dem Pschat, also das einfachste Sinn von dem Text, sieht es nicht so aus, dass Gott eine Wahlfreiheit hat, unsere Opferung zu bekommen oder akzeptieren oder nicht. Was denkst du über diese Idee?
Ja, ich denke, diese Idee von dieser Eleanor Stump, das hat etwas an sich, dass wir uns verpflichtet fühlen, sobald jemand anfragt und Gott hier sozusagen nicht anders ist als wir. Ich finde es einfach interessant, wie man recht schnell, jetzt haben wir über das Gebet gesprochen, aber hier in Weikra geht es jetzt eigentlich vor allem noch um die Opfer. Wie kommen wir so schnell von Opfern zu Gebeten?
Es ist ganz klar, dass unsere Tradition ein Gebet als einen Ersatz von Opferungen sehen. Mhm. Und deshalb gibt es dort einen Link. Und ich habe dann untersucht ein bisschen, wo finden wir diesen Link zwischen Gebet und Opferungen. Es gibt mehrere, aber ich habe zwei interessante Quellen gefunden über Gebet als einen Ersatz von Opferungen. Das ist auch nicht das einzige Ersatz von Opferungen. So nach der Zerstörung von dem Tempel war dann natürlich die Frage, okay, wie können wir jetzt das Judentum entwickeln zum Beispiel? Wie machen wir Judentum ohne Opferungen? Und es gibt ein Buch von einem jüdischen Philosoph, er heißt Moshe Halbertal, und er hat ein Buch geschrieben, es heißt auf Englisch On Sacrifice. Und das ist über Opferungen. Und er identifiziert drei verschiedene Sachen als Ersätze von Opferungen. Eine ist Gebet, zweite ist Almosen oder Wohltätigkeit, auf Hebräisch Tzedakah. Und dritte ist Selbstopferung. Ich habe dort in diesem Buch dann eine Quelle von, das ist vom Talmud. Es gibt im Talmud eine Geschichte über Rabban Yochanan ben Zakkai. So, Yochanan ben Zakkai hat das Verantwort bekommen, Judentum zu entwickeln nach der Zerstörung von dem Tempel, von dem zweiten Tempel. So, diese Geschichte ist im Talmud erwähnt. Und dort steht es, einmal verließ Rabban Yochanan ben Zakkai Jerusalem und Rabbi Joshua folgte ihm. Er sah, wie der Tempel zerstört wurde. Rabbi Joshua sagte, weh uns, dass der Tempel zerstört ist, der Ort, an dem die Sünden Israels gesühnt wurden. Er sagte zu ihm, mein Sohn, sei nicht betrübt, wir haben eine Sünde, die ihm gleichkommt. Es ist die Wohltätigkeit. Denn es heißt, ich wollte Wohltätigkeit und nicht Opfer. Dieses letzten Satz, ich wollte Wohltätigkeit und nicht Opfer, das ist ein Zitat von das Buch Hosea im Tanach. So, hier ist es ganz klar gesagt, dass Wohltätigkeit ist ein gutes Ersatz, eigentlich ein perfektes Ersatz zum Opferungen und gleich gut auch wie Opferungen. So, man kann dann, sagt Talmud, eine Versöhnung bekommen. Nicht nur von Opferungen, aber das können wir auch erreichen mit Tzedakah, mit Wohltätigkeit. Aber was ich auch interessant gefunden habe, ist, dass diesem Abschnitt im Talmud, im Buch Baba Batra, gibt es dann diese Idee, dass Wohltätigkeit, Tzedakah, ist gleich gut wie Opferungen und Wohltätigkeit kann uns Versöhnung geben. Aber es steht auch etwas anderes, was verbunden ist mit dieser Idee, dass wir können Gott eine Verpflichtung geben. In Talmud steht es dann, dass Rabbi Yochanan, er bringt einen Zitat vom Tanach, wo es steht, wer Mitleid mit den Armen hat, leiht Gott. Was bedeutet das? Das bedeutet, sagt Halbertal, dass wenn wir Wohltätigkeit geben, wenn wir Tzedakah jemandem Armen geben, dann leihen wir Geld zum Gott in einen Weg. Und das ist eine merkwürdige Idee und es ist so vielleicht heikel, dass Talmud sagt, wenn es nicht geschrieben wäre, hätte niemand das gesagt, weil es so heikel ist. Das ist ein Ausdruck im Talmud. Wenn etwas wirklich heikel ist, dann steht es, wir sagen es nur, weil es wirklich im Tanach steht.
Der uns tut und wir ihn verpflichten, sozusagen, er kommt in eine Abhängigkeit.
Genau, er geht von, auf Englisch sagen wir dann, von ein Creditor zu ein Debtor. Er hat jetzt eine Schuld zu uns und das ist ja natürlich wie eine Verpflichtung. Und das ist, es ist ja, wie ich gesagt habe, heikel und deshalb sagt dann Talmud das ja, wir werden es natürlich nicht sagen, wenn ich nicht geschrieben wäre. Und diese Idee, dass wir dann etwas Gott geleiht haben, sagt Halbert dann, vielleicht ist es sogar besser als eine Opferung.
Ich würde gerne noch kurz über das Gebet als dass wir mit über die Idee sprechen, dass wir mit einem Gebet Gott in eine Verpflichtung stellen, sozusagen, sprechen. Ich habe ein bisschen in Rabbi Jonathan Sacks Buch Covenant and Conversations gelesen über Vayikra, und er sagt, dass dieser Opferkult war eigentlich in der Torah ist einschränkend. Also, dass Opferungen zu dieser Zeit waren gang und gäbe, und so die Betonung in der Torah ist eigentlich eine Einschränkung dieses Opferkults. Es gibt nur in ganz bestimmten Situationen ist es erlaubt, und nur genau so und so. Und die Tendenz ist so wie eine Einschränkung. Und wenn wir jetzt den Opferkult sozusagen oder das Opfer mit Gebet ersetzen, dort hätte ich jetzt spontan die Idee, dass man das nicht einschränken sollte. Aber die Frage wäre ja dann, beten wir zu viel? Oder verlangen wir von Gott dann zu viel? Verpflichten wir ihn zu viel, wenn wir beten?
Good question. So, meine ersten Gedanken geht jetzt direkt zu diesen neuen Gottesdienste, die wir hatten während der Corona-Zeit. Nicht auf Zoom, aber die letzte, die wir hatten für die Chagim, die hohen Feiertage. Eigentlich, ja, die hohen Feiertage. Dort hatten wir, und nicht nur uns, aber der ganzen jüdischen Welt, wir hatten verkürzte Gottesdienste gehabt. So, wir hatten einen kürzeren Rosh Hashanah und wir haben nie einen so kurzen Kol Nidre gehabt. Und ich glaube, dass es ist schwierig, jetzt zurückzugehen zu dem alten Gottesdienste, die längere Gottesdienste. Wie ich das verkaufe nächstes Jahr, das weiß ich nicht, oder hoffentlich dieses Jahr, wie ich das verkaufe zu unseren Mitgliedern, das weiß ich nicht. So, ich bin nicht überrascht, wenn wir in Zukunft wegen Covid kürzere Gottesdienste für Yamim Noraim haben. Bevor wir mehr über Opferungen reden, Luisa, möchte ich dich fragen, wir sollen vielleicht ein paar Schritte zurückgehen und uns fragen, was ist überhaupt eine Opferung?
Wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass Opfer, auf Hebräisch heißt ja Korban, und das käme, habe ich gelesen, von Karov, also etwas von etwas Nahem, dass man sich so Gott nähern kann. Und ich denke, das ist schon ein Weg, der für mich einleuchtend ist. Ich denke, etwas, dass man etwas gibt, was einem wichtig ist, oder dass etwas, wie soll ich sagen, etwas kostet, sei das Geld, sei das Einsatz, sei das Energie, sodass man wirklich etwas, wie soll ich sagen, von sich gibt, etwas Aufwendiges, etwas aufwendet, dass man kann Gott ein Opfer bringen, aber man kann auch sich aufopfern für jemanden, der irgendwie krank ist, kann man helfen oder so, da opfert man sich auch auf, man macht viel, man investiert sich selbst. Ich denke, das ist das Zentrale beim Opfer.
Genau, ja. Es tönt wie Halbertal, das definiert hat in seinem Buch über Opferungen, dass es gibt eine Opferung zu etwas und eine Opferung für etwas. In der Tora gibt es Opferungen zu Gott. Es gibt fast nie eine Opferung für etwas. Es kommt mehrmals vor in Talmud und späteren jüdischen Texten haben wir es. Aber in der Tora, wo wir jetzt sind, in Sefer Vayikra, dort gibt es dann Opferungen zu Gott. Und das ist, wie du sagst, es ist wie ein Geschenk.
Meine Frage hier ist ein bisschen, was soll das Opfer mit uns machen? Oder was macht es mit Gott? Oder wieso will er überhaupt ein Opfer?
Warum wäre es vielleicht für uns gut? Dort gibt es mehrere Quellen über die Verbindung zwischen Opferungen und Avodah Zarah, Götzendienst. Sie sind verbunden, weil viele von den Tieren, die wir opfern, sie waren im Ägypten Götter. So, es gibt dann diese Idee, dass wir haben die Götter von diesem Gesellschaft mit Götzendienst. Wir versuchen es weglassen und wegwerfen. Und ein Weg, das zu machen, ein Werkzeug ist dann die eigentlich vielleicht das Wichtigste von dieser Gesellschaft, opfern wir. Also es ist ein großes Symbol für das Volk, dass das hier ist, nicht okay. Dort gibt es dann auch ein interessantes Link zum Pesach, weil wir lesen dann in diesem Wochenabschnitt, dass wir sollen nicht Chametz und Honig an dem Altar bringen. So, wir sollen nicht Chametz mit unseren Opferungen mischen. Und Rambam erklärt, dass der Grund ist genau, weil das haben die Götzendiener in Ägypten gemacht. Nicht nur in Ägypten, aber andere Orten auch. Sie haben ihre Opferungen mit Honig und Chametz gemischt und gefüllt. Und they were smearing honey all over their offerings, Rambam explains in English.
Ah, das ist sehr interessant. Für uns ist, ich glaube, für Menschen im 21. Jahrhundert ist diese ägyptische Hintergrund ist schon sehr weit weg. Und dann ist der gesamte Opferdienst, wie er im Tempel war, das ist sehr schwer verständlich. Ich finde, deine Erklärungen geben ein bisschen Perspektiven da rein. Was mich noch interessieren würde, ist, wie diese Entwicklungsperspektive, also dass man wie gesagt wird, es gibt zwar noch Opfer, aber sie sind wirklich kanalisiert, man darf nur so und so opfern und wir wollen eben weg, es soll weggehen von diesem Opferdienst, wie es in Ägypten stattgefunden hat, weil es sind falsche Götter, das ist nicht Gott. Und auf der anderen Seite auch, dass eigentlich die Torah ändert sich nicht, aber es wird doch wie eine Entwicklung gefordert mit diesem Götzendienst, also mit dem Opferdienst, dass man eben nicht mehr zu diesem ägyptischen oder nahöstlichen Götzenopferdienst, dass man diesen nicht mehr weiterführt. Wie siehst du das?
Warum sollen wir weg von Opferungen gehen, die verpflichtet sind in der Torah, wenn die Torah eigentlich ewig ist?
Genau.
Hast du nicht schwierigere Fragen, Luisa? Ja. Ja, dann müssen wir vielleicht dann zu dieser Diskussion zwischen Rambam, Maimonides und Ramban, Nachmanides. Nachmanides mit vielen dann späteren chassidischen Philosophen, sie glauben, dass die Torah ist so gegeben, wie es immer gegeben würde. Auch wenn es zum Beispiel 2000 später dann gegeben würde von Gott, wäre es gleich, wie es jetzt ist. Auch wenn das jüdische Volk sich verändert hat, Gesellschaften verändert hat, aber es werde genau gleich bleiben. Und Rambam sagt dann, nein, Torah und was wir in der Torah finden und lesen, entspricht diesem Zeitpunkt, diesem Menschen, diese Gesellschaften. Und dann, wenn die Gesellschaften sich ändern, wenn das Zeit das sich ändert, dann werde dann auch die Torah sich ändern, wenn es nicht dort an Har Sinai gegeben wurde. Und das bedeutet für Rambam, dass Torah sollte uns helfen, uns zu verbessern, unsere Gesellschaft zu verbessern. Es wäre besser, wenn wir vielleicht nur Gottesdienste hatten ohne Opferungen. Aber das war in dieser Zeit unmöglich. Und wir mussten diese Opferungen haben und diese Verpflichtungen mussten wir bekommen, sodass wir irgendwann dann uns entwickeln könnten zu etwas Besseres vielleicht. Mindestens uns entwickeln zu einer Zeit, wo Gottesdienste möglich war, wo Leute bereit waren, Gott zu dienen mit Wörtern und Sidurim und nicht mit Tiere und Opferungen.
Da stellt sich natürlich dann die Frage, welches Entwicklungspotenzial haben wir heute?
Mein Entwicklungspotenzial ist vielleicht dann verbunden mit Ramban, Nachmanides' Idee von Opferungen, dass es ist die ultimate und höchste und großartiges Ausdruck von Gott zu dienen. Gottesdienst, das ist die Opferung. Und es ist ein Weg für uns zu zeigen, dass wir nehmen etwas Feines, wie du sagst, etwas Köstliches, und wir geben das als Geschenk zum Gott. Und wenn ich dann Schwierigkeiten habe, Tieropferungen, das so zu sehen, als das köstliches Geschenk und etwas Gutes zu machen, vielleicht dort liegt mein mindestens persönliches Entwicklungspotenzial, dass ich vielleicht zu einfach bereit bin, Tierschlachten für eine tolles Mahlzeit, aber für eine Opferung, dort für mich ist es schwieriger. Soll es so sein? Wahrscheinlich nicht. So, dort vielleicht finde ich meine persönliche Herausforderung und Entwicklungspotenzial.
Sehr spannend. Wenn du sagst, ein Gottesdienst ist etwas vom Schönsten, was wir geben können. Wir hatten schon sehr lange keine Gottesdienste mehr. Wie hast du diese Zeit, Corona-Zeit ohne Gemeindegottesdienst, überstanden oder überstehst du sie bezüglich Beten?
Ja, wir haben es gut überlebt und es ist natürlich schwierig, aber wir müssen immer wieder, bevor wir uns zu viel beschweren, und das ist auch wichtig, dass wir das machen, aber dass wir Perspektive haben und erinnern, dass es war natürlich für einige Familien und Leute war es viel, viel schwieriger als für mich und für meine Familie. Und so, das ist einfach wichtig zu erinnern. Aber es ist natürlich für mich schwierig an verschiedenen Ebenen, zuerst mit den Kindern. Also meine Kinder haben die Synagoge nicht seit Oktober gesehen, seit Yom Kippur. Und das ist natürlich für die Erziehung von meinen Kindern ist das natürlich überhaupt nicht optimal. So, das ist eine Herausforderung. Es ist auch schwierig zu wissen, wie geht es mit den Leuten in der Gemeinde, mindestens einige, die oft in die Synagoge kommen. So, es ist natürlich auch für mich als Rabbiner ist das schwierig. Und dann vermisse ich die zufälligen Gespräche, die ich in der Gemeinde hatte. Das fehlt mir sehr. Und das, glaube ich, ist auch für die Gemeinde auch sehr schwierig. Es ist eine große Herausforderung, diese Gespräche zu ersetzen. Wir können sehr gut Sitzungen an Zoom machen. Ich glaube sogar sehr oft besser auf Zoom zu machen, können wir das machen. Und wir können bessere Shiurim auf Zoom machen, mindestens in verschiedenen Arten. Aber was fehlt, ist dann die Leute, die man dann zufällig trifft. Die Leute, die zum Beispiel überhaupt nicht an dieser Sitzung waren. Sie waren einfach in der Gemeinde. Die sind sehr schwierig zu ersetzen. Was war das Beste für dich in dieser Zeit, ohne Synagoge an Schabbat zu haben?
Ja, ich habe jetzt ein kleines Kind und bin sowieso ein bisschen an unsere Wohnung gebunden, an Schabbat. Von daher hat es nicht so eine große Änderung bewirkt wahrscheinlich. Oder die Änderung war nicht wegen Corona, sondern wegen dem Kind.
Ja.
Aber ich merke schon, also die Gemeinschaft, das fehlt schon. Also das ist, weil man schreibt sich auch nicht irgendwelche SMS und nur um zu fragen, ja, wie geht es, weil es ist zu unpersönlich oder dann tönt es sofort so offiziell, eine offizielle Nachfrage, wie geht es dir so? Ja. in unserem Parashat-Talk sprechen wir über die Halacha der Woche.
Ich wollte über Salz und Chala reden. Es gibt ein Pasuk in unserem Wochenabschnitt, Kapitel 2, Satz 13. Hast du das auf Deutsch, Luisa?
Und alles Nahezubringende deines Speiseopfers sollst du mit Salz salzen und lasse nicht Salz, das Bündnis deines Gottes, von deinem Speiseopfer fortbleiben. Bei allem, was du nahe bringst, bringe Salz nahe.
Und genau, und dann macht das Talmud macht eine Verbindung zwischen das Altar und unser Esstisch. Jetzt, wenn der Tempel Beit HaMikdash zerstört ist und wir die dritte Tempel noch nicht haben, ist dann das Ersatz von das Altar ist jetzt unsere Esstische. Und deshalb finden dann viele, dass es passt sich dann, dass wir Salz an unserem Esstisch haben und auch benutzen. Und deshalb gibt es dann, ist dann ein Grund für, warum wir diese Tradition haben, Salz an unsere Challah und Challah mit Salz zu essen. Es gibt dann eine andere Möglichkeit. Die Gemara sagt, dass jemand, der Hamotzi macht, also jemand, der Brot essen möchte, er muss warten, bis er Salz bekommen hat. Dann steht es, dass Rava, er hat Brot gegessen ohne Salz. Und man hat dann Rava gefragt, was machst du eigentlich? Wie ist das okay? Und dann ist ein Grund für, warum es okay war und warum er für nicht Salz warten musste, weil sein Brot, Ravas Brot, war so gut, es hat so gut geschmeckt, dass er brauchte kein Salz. So dort finden wir einen anderen Grund für Salz und Challah. Und das ist, dass Salz macht sehr oft, was wir essen, ein bisschen besser. Und für Shabbat ist es natürlich, sollen wir natürlich etwas Besseres haben. Und deshalb finde ich es gut. Ich finde Salz an meine Challah eine wunderbare Idee. Also ich finde, es schmeckt besser, auch schmeckt besser, auch wenn meine Frau's Challah das Beste ist natürlich. Schmeckt es immer noch ein bisschen besser mit Salz. Aber jetzt keine Verpflichtung, wenn unsere Challah so gut sind.
Wieso steht dann Salz an sich als für das Bündnis, für das Covenant mit Gott? Weil es steht ja hier, lasse nicht Salz, das Bündnis deines Gottes von deinem Speiseopfer fortbleiben. Also das Salz an sich muss eine Art Symbol sein für das Bündnis. Wieso Salz?
Dieses Ausdruck Brit Melach oder Covenant of Salt, was hast du auf Deutsch gesagt, Luisa?
Das Salz, das Bündnis deines Gottes.
Mm.
Irgendein genau, Salzbündnis.
Genau, ja, das kommt auch vor später in Sefer Bamidbar, das vierte Buch, kommt es auch vor und dort erklärt Rashbam, also der Enkel von Rashi, er sagt, dass das Salz hier ist benutzt als ein Symbol für etwas, was bleibt für ewig.
Also eine Art Konservierungsmittel.
Genau.
Ich denke, es ist Zeit, zum dritten Teil überzugehen. Ich habe diese Woche mit Schrecken festgestellt, dass vor Pesach gerade Schabbat ist. Und das macht die ganzen Pesach-Vorbereitungen doch ziemlich komplizierter. Wie machst du das konkret? Mit Chametz suchen, Chametz verbrennen? Um welche Zeit? Wann isst du noch Brot an Schabbat? Weil Schabbat ohne Brot ist ein bisschen komisch, aber man hat ja das Chametz schon weggeschafft. Wie machst du das?
Es ist ein bisschen mehr kompliziert dieses Jahr. Aber wir machen Bedikat Chametz am Donnerstagabend. Nach Eintritt der Nacht, so ungefähr 7:30. Man versteckt 10 verschiedene Teilen von Chametz und man versucht dann alle Teile zu finden. Was besonders ist, ist, dass man braucht Chametz, man braucht Chalot für Shabbat. Und deshalb kann man dann nicht diese Deklaration machen, wo wir sagen, dass all Chametz, was ich jetzt in mein Haus habe, für einen oder anderen Grund, das ist jetzt nicht mein Chametz. Das kann man dann natürlich nicht sagen, weil man braucht genau diesen Chametz für Shabbat, für die Mahlzeiten. So diese Chalot, die wir brauchen an Shabbat, müssen wir dann natürlich essen, bevor wir sagen, was heißt Kol Chamira, das ist diese Deklaration, dass ich eige jetzt kein mehr Chametz. Und diese Deklaration machen wir dann an Shabbat, bevor 11 Uhr. Und dann hat man kein mehr Chametz im Haus und man wartet jetzt dann auch mit Matzah bis Sederabend. Und die Frage ist dann, wie macht man Hamotzi an Chalot an Shabbat? Und dort gibt es, es ist eine kleine Herausforderung. Ich finde, dass wir sollen Chalot benutzen an Shabbat und am Samstagvormittag muss man früher Hamotzi machen. Man muss früher diese Shabbat-Mahlzeit machen, als vielleicht was gewöhnlich ist. Und dann kann man vielleicht mit dem großen Shabbat-Mahlzeit kann man vielleicht warten ein bisschen, aber mindestens Chalot und etwas mehr, einen kleinen Kiddush dazu, soll man dann am Shabbat machen, bevor Chametz-Verbot beginnt.
Eine Herausforderung finde ich noch, wenn Schabbat ist und dann beginnt Pesach, da muss man wahnsinnig früh zu kochen beginnen. Wie machst du das, chametzfreies Kochen unter der Woche, wenn man noch Chametz essen darf?
Viel Disziplin und was heißt das auf Deutsch? Vergebung vielleicht? You have to be kind to yourself. und auch keine Panik bekommen, auch wenn vielleicht etwas nicht, wenn nicht alles wunderbar geht, muss man auch dann die Ruhe behalten. Und den Rabbiner anrufen. Und dann können wir zusammenschauen, wenn du etwas wegschmeißen musst oder nicht, aber wahrscheinlich nicht. Ja.
Okay. Noch eine letzte Frage. Alufolie ja oder nein?
Alufolie ist uns an unsere Pesach-Koscher-Liste. Hast du das angeschaut?
Ja, ich meine eher, deckst du dir eine ganze Küchenoberfläche ab oder nicht?
Oh, diese heikle Frage.
Genau.
ja, ich möchte gern meine Ehe behalten, auch für nach Pesach, sodass das machen wir, ja.
Okay.
Genau, das ist natürlich eine große Frage. Und dort ist eigentlich, ja, meine Ehe ist wichtiger als eine aluminiumsfoliefreie Küche. Ja.
Ja, danke fürs Zuhören in unserer Diskussion. Heute haben wir über die Parashat Vayikra gesprochen. Wir haben viel über Opferungen, über den Sinn von Opfern gesprochen, über das Gebet als möglicher Ersatz davon. Wir hoffen, dass du daraus etwas mitnehmen kannst. Auf der Webseite von Rabbiner Kohn findest du noch einige Links zu diesen Punkten und auch zu den besprochenen Psukim. Und nächste Woche geht es weiter mit der Parashat Zaf. Wir hoffen, dass wir dich da wieder begrüßen können.